Wir werden heute fortfahren in unserer Predigtreihe aus dem ersten Buch Mose, dem Buch Genesis. Wir hatten eine kurze Pause, gerade über die Weihnachtszeit. Und wir werden heute aus dem Buch Genesis, Kapitel 37, die Verse 18 bis 36 anschauen. Und ich möchte uns ab Vers 17 unseren Predigttext auch vorlesen. Schlag mit mir auf das erste Buch Mose, das Buch Genesis, Kapitel 37, ab Vers 17. Dies ist das Wort des Herrn. Und der Mann sprach: Sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Und sie sahen ihn von Weitem, und er in ihre Nähe kam, da ersann sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sprachen einer zum anderen: Siehe, da kommt jener Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Gruben werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen, und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Und Ruben hörte es, und er rettete ihn aus ihrer Hand und sprach: Lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sprach zu ihm: Vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Grube, die in der Wüste ist, und legt nicht Hand an ihn, damit er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn wieder zu seinem Vater zu bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef sein Ärmelkleid aus, das lange Ärmelkleid, das er anhatte. Sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube, die Grube aber war leer, es war kein Wasser darin. Und sie setzten sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, ein Zug Ismaeliter kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragant und Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut bedecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten auf ihn. Als nun die midianitischen Männer, die Kaufleute, vorüberkamen, da zogen und holten sie Josef aus der Grube herauf und verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberstücke. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Und als Ruben zur Grube zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Grube, da zerriss er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach: Der Knabe ist nicht da, und ich, wohin soll ich gehen? Und sie nahmen das Ärmelkleid Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Ärmelkleid in das Blut. Und sie schickten das lange Ärmelkleid hin und ließen es ihrem Vater bringen und sagen: Dies haben wir gefunden, erkenne doch, ob es das Ärmelkleid deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte es und sprach: Das Ärmelkleid meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Lenden. Und er trug Leid um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Aber er weigerte sich trösten zu lassen und sprach: Denn trauernd werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Scheol. Und sein Vater beweinte ihn. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos, den Obersten der Leibwache. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns noch kurz still werden, ich möchte beten. Heiliger Vater, wenn wir nun in dein heiliges Wort schauen, so bitten wir, Herr, lehre uns, was wir noch nicht begriffen haben. Sprich du durch dein heiliges Wort zu unseren Herzen. Hilf uns, einem jeden hier zuzuhören, zu hören zu deiner Ehre. Und hilf du mir auch, in Klarheit zu reden, zu deiner Ehre. Das bitten wir im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Du hast bestimmt mal einen evangelistischen Einsatz bei Studenten gesehen. Es wird oft auf YouTube, da findet man alle möglichen Clips. Und es gibt dann immer solche Situationen, wo Studenten Fragen an einen Evangelisten stellen und er beantwortet diese Fragen. Und manchmal werden auch gute Fragen gestellt. Und es ist dann immer wieder interessant zu sehen, wie sie beantwortet werden. Und ich will nicht behaupten, dass es immer so ist, aber wenn diese Frage gestellt wird, dann wird es oft interessant und man merkt gleich die Position von dem Evangelisten. Die Frage lautet, wie kann die absolute Souveränität Gottes mit der Verantwortung des Menschen vereinbart werden? Und du hörst dann, und offensichtlich kommt es immer darauf an, wer diese Frage beantwortet, aber du hörst oft, wie versucht wird, zuerst ein Gleichgewicht zwischen der Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen zu halten. Umso weiter es geht, irgendwie landet man immer bei dem freien Willen des Menschen. In dem Sinne, Gott rührt den freien Willen des Menschen nicht an. Wo die Heilige Schrift so etwas lehrt, spielt hier keine Rolle, weil der Wille des Menschen irgendwie unantastbar ist. Als Gott über Adam einen Schlaf kommen ließ und aus seiner Seite eine Rippe genommen hat und Eva formte, muss er vergessen haben, Adam zu fragen, ob er damit einverstanden ist. Aber du siehst, für viele ist die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen ein Problem. Naja, und bevor sie dem Menschen seinen freien Willen rauben, sprechen sie lieber Gott die Souveränität ab. Nicht in allem natürlich, aber zumindest bei dem Willen des Menschen, da hört es halt auf. Da hört die Souveränität Gottes auf. Schau, Josefs Geschichte ist nicht nur eine Erzählung über den Hass und die Mordbereitschaft der Brüder. Sie wollen ihn umbringen und sie verkaufen ihn letztlich. Und sie tragen für ihre Taten volle Verantwortung. Doch wenn du nur das siehst, übersiehst du das souveräne Wirken Gottes in allem, was Josef widerfährt. Und du verstehst nicht oder übersiehst, wer Gott ist und wie er handelt. Du siehst, es ist die Geschichte, die über Josef hinausgeht, die hier auch offenbart wird. Du siehst, wie Gott sein Volk vor dem Hungertod bewahrt oder bewahren wird. Es ist die Geschichte, wie Gott sein Volk groß macht und mehrt. Es ist die Geschichte der Verherrlichung Gottes in der mächtigen Befreiung des Volkes Israels aus Ägypten. Es ist die Geschichte der Anfänge der Erfüllung der Verheißung aus Genesis 15. Wenn Gottes Souveränität und der Wille des Menschen aufeinanderstoßen, dann geht nicht der Mensch als Sieger hervor, sondern Gott und Gott allein. Und in Genesis 37 siehst du, wie wunderbar Gottes souveräne Handeln und die Verantwortung des Menschen offenbar werden. Wie das Hand in Hand mit einhergeht. Die nicht im Konflikt sind, sondern nebeneinander einhergehen. Und wir haben unseren Predigttext bereits gelesen. Wir schauen zuerst in die Verse 18 bis 22. Das ist auch unser erster Punkt, den wir anschauen. Es ist der Anschlag in den Versen 18 bis 22. Der Text sagt uns in Vers 18, dass die Brüder Josef von Weitem sehen und beschließen, ihn umzubringen. Und hier siehst du Gottes Vorsehung wirken, indem Gott verhindert, dass Josef tatsächlich umgebracht wird. Gott verhindert, dass nicht das passiert, was die Brüder eigentlich vorhaben. Gottes souveräner Ratschluss geht weiter, indem Gott Josef durch schweres Leiden und Versuchung führen wird. Aber halte dir kurz vor Augen, wie Gottes Hand in dem Kapitel 37 in unserem Text auch schon sichtbar wird und wie Gott Josef zu diesem Punkt geführt hat, in dem er sich jetzt befindet. Schau, Josef wird nach Sichem geschickt. Und was soll er dort tun? Er soll nach seinen Brüdern schauen, ob alles okay ist. Und er tut es bereitwillig, ohne Widerspruch. Wir haben das schon gesehen. Obwohl er weiß, was seine Brüder über ihn denken. Der Text wiederholt es. Sie hassen ihn. Sie hassen ihn. Und sie hassen ihn. Sodass wir es nicht übersehen, was die Haltung der Brüder gegenüber Josef ist. Und du kannst davon ausgehen, die Brüder sind auch nicht sehr feinfühlig. Sie lassen ihn spüren, was sie von ihm halten. Sie hassen ihn. Josef geht also trotzdem in diesem Bewusstsein, was seine Brüder über ihn denken. Er geht gehorsam nach Sichem. Seine Brüder sind aber nicht dort. Er geht umher und schau, er trifft zufällig einen Mann. Und dieser unbekannte Mann weiß ganz genau, wo die Brüder sind. Dass sie in Dothan sind. Und er weist Josef dorthin. Und Dothan ist ein Ort, der einen idealen Platz für Hirten bietet. Und zufällig auch ein Ort, an dem Händler vorbeiziehen. Und du siehst hier, was offensichtlich im Text klar gemacht wird. Schau, wie das Westminster-Bekenntnis diese Wahrheit so klar formuliert. Es sagt, Kapitel 3, 1, Gott hat von aller Ewigkeit her nach dem höchst weisen und heiligen Ratschluss seines eigenen Willens frei und unabänderlich alles angeordnet, was auch immer sich ereignet, jedoch so, dass dadurch weder Gott der Urheber der Sünde ist, noch dem Willen der Geschöpfe Gewalt angetan wird, noch die Freiheit oder Zufälligkeit der zweiten Ursachen aufgehoben, sondern diese vielmehr in Kraft gesetzt werden. Was das Bekenntnis hier sagt, ist, dass Gott absolut souverän handelt und das Handeln der Menschen mit einschließt und berücksichtigt. Auch in diesem wirkt. Und du siehst in Josef ein Beispiel von Gottes Vorsehung, der weise und kraftvoll die Geschicke seiner Geschöpfe und ihrer Handlungen beherrscht und lenkt. Schau, die Brüder denken, sie können ihren Bruder, den Träumer Josef, umbringen. Und damit ist die Zukunft, wie sie in den Träumen offenbart wurden, dass sie sich Josef beugen oder vor ihm niederknien, damit hat sich die Zukunft erledigt. Die Träume sind aber die Prophezeiung Gottes. Eine Prophezeiung, die den Brüdern nicht gefällt. Und sie haben genug von Josef und wollen es Josef endlich zeigen. Und schau die Ereignisse an. Die Brüder planen, ihn umzubringen. Und sofort schreitet Ruben ein. Er schlägt vor, hey, lasst uns ihn nicht umbringen. Er ist unser Bruder. Wir werfen ihn lieber in die Grube. Das gibt uns in gewisser Weise wieder einen positiven Eindruck von Ruben. Er schützt seinen Bruder, er will ihn später befreien. Er ist gut. Auch seine Reaktion in Vers 29 zeigt eine gewisse Sorge. Aber ich glaube, dass Ruben mehr über sich selbst besorgt ist als über Josef. Warum? Schau, Josef ist verkauft worden als Sklave. Und was fragt Ruben in Vers 30? Und ich? Wo soll ich hingehen? Was jetzt mit mir? Ruben, solltest du dich nicht lieber mehr sorgen über Josef, der gerade als Sklave verkauft wurde an die Ismaeliter? Aber du verstehst, als ältester Sohn trägt er direkte Verantwortung gegenüber seinem Vater. Und wenn du dich daran erinnerst, Ruben hat sich mit der Tat Bila nicht gerade mit Ehre geschmückt. Er hat sich bei seinem Vater nicht beliebt gemacht. Und jetzt kommt noch das Verschwinden von Josef dazu, was ihn letztendlich völlig enterben könnte. Und das ist seine Sorge. Das heißt, diese Sorge um sich selbst sehen wir bei Ruben nicht nur in Vers 30, sondern auch darin, dass er letztendlich mit seinen Brüdern mitmacht. Wo mitmacht? Er macht mit, den eigenen Vater zu belügen und hilf, die Sünde zu bedecken, die sie begangen haben. Ruben rückt nicht mit der Wahrheit raus. Nun warum? Weil es ihm nicht um Josef oder die Wahrheit geht, sondern um seine eigene Haut. Und siehst du hier, was beschrieben ist? Schau, die Brüder müssen nicht zu ihrem Handeln gezwungen werden. Sie hassen Josef. Und all das, schau, Ruben muss nicht gezwungen werden, den Mord Josefs zu verhindern. Er wollte ihn retten. Das wollte er tatsächlich, selbst auch, um sich selbst irgendwo wieder vor seinem Vater Ehre zu verschaffen. Aber in all dem siehst du Gottes Plan, Gottes Ratschluss vollführt. Und du siehst, wie all das zusammenpasst, wie ein Zahnrad in ein anderes hineinläuft. Hier siehst du, wie diese zweiten Ursachen, diese Handlungen von Menschen in Gottes Vorsehung funktionieren. Und du kannst hier zwei Mittel sehen, die ganz deutlich hervorkommen. Schau, was gebraucht Gott, um seinen Willen zu vollführen? Nun, zum einen, es ist der Streit und der Neid in der Familie, nicht wahr? Es ist der Streit in der Familie. Gottes Ziel ist, Israel nach Ägypten zu bringen. Und er tut das, indem Streit und Neid in dieser Familie vorhanden ist. Und es entschuldigt nicht ihre Sünde, das entschuldigt nicht den Streit. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem Freund und er sagt, Familie ist etwas, ich sag mal vorsichtig, etwas auseinander oder zerrissen und entschuldigt es und sagt es und er will nicht die Verantwortung dafür übernehmen und sagt letztendlich, Gott wollte das so. Es ist nicht zu entschuldigen. Das ist nicht zu entschuldigen. Aber das ist der Kontext, in dem sich die ganzen folgenden Ereignisse abspielen. Dieser Streit in der Familie Jakobs und das eine führt zum nächsten. Und was ist das zweite Mittel, was Gott gebraucht? Nun Ruben. Er gebraucht Ruben, um den Tod Josefs zu verhindern. Und danach konnte Ruben Josef nicht mehr retten. Er wurde verkauft, Josef wurde verkauft, weil Gott seinen Ratschluss weiter verfolgt. Du siehst, die Brüder sind verantwortlich für ihr Handeln. Sie wissen, was sie tun. Und all das macht sie nicht entschuldbar. Sie denken, sie sind jetzt Josef los und sie wurden in all ihrem Handeln nicht gezwungen. Aber schau, tatsächlich erfüllen sie die Träume Josefs oder haben der Erfüllung weiter geholfen. Gott ist absolut souverän. Und du siehst, es gibt keinen Konflikt zwischen der Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen. Lass uns in die nächsten Verse schauen. Die Verse 23 bis 28. Wie Josef verkauft wird. Wir wissen, dass Josef als Sklave an vorbeiziehende Händler verkauft wird und sie erhalten, die Brüder, 20 Silberlinge erhalten von den Ismaeliten im Vers 28 und später schreibt Mose, Vers 36, es sind Midianiter. Und warum einmal Ismaeliter, warum Midianiter? Die Bezeichnung Ismaeliten scheint allgemein verwendet zu werden, so wie wir sagen würden, das sind Araber. Also es ist eine allgemeine Bezeichnung. Midianiter wird austauschbar gebracht und es gibt eine Verbindung zwischen den Völkern. Um es kurz zu machen, es ist die gleiche Gruppe, falls es dich verwirrt. Es ist die gleiche Gruppe und diese Begriffe werden austauschbar behandelt. Aber worauf wir schauen möchten in diesen Versen, ist vor allem auf die Kälte, die Härte, die Herzlosigkeit und Unbarmherzigkeit der Brüder. Schau, als Josef zu seinen Brüdern kommt, haben sie ihn direkt von seinem Ärmelkleid oder Leibrock entblößt. Sie entkleiden ihn und er wird nackt in die Grube geworfen. Die Schlachter sagt Zisterne. Und Mose sagt uns im Vers 24 nochmal deutlich, dort ist kein Wasser drin. Also Josef ist nicht tot. Mose ermalt uns hier ein erbarmungsloses Bild. Halte dir das vor Augen oder stell dir die Situation vor. Josef, er kommt zu den Seinen, zu seinen Brüdern. Er sucht nach ihnen, er hat sie gefunden, er freut sich. Sie sehen ihn, sie entreißen ihm sein Ärmelkleid, sie behandeln ihn wie einen Verbrecher und werfen ihn in diese Zisterne. Er ist nackt dort in der Grube. Und hier ist dieser Unterschied zwischen einer Zisterne und einem Brunnen bedeutungsvoll, weil Mose uns dieses Bild aufmalt. Schau, eine Zisterne ist von Menschen ausgehauene Grube, um Regenwasser zu sammeln, meist aus Kalkstein. Sie haben oben eine engere Öffnung, sodass Mensch natürlich noch offensichtlich durchpasst, aber es wird nach unten hin weiter. Und diese Grube ist leer, tief, dunkel und auch gefährlich. Es ist letztendlich ein idealer Ort, um auch Gefangene festzusetzen. Sie ist eine Speichergrube, nicht ein Brunnen. Was ist ein Brunnen? Nun, ein Brunnen enthält eine Wasserquelle, nicht wahr? Ein Brunnen enthält eine Wasserquelle und ist in diesem Sinne zeigt ein Bild von Leben, nicht wahr? Weil dort, wo Wasser ist, kann man sich ansiedeln, da kann man leben. Ein Brunnen ist lebensnotwendig für Menschen und Vieh, die oft auch einen Eigentümer haben. Aber du siehst hier das Bild, was Mose aufzeigt. Zisternen sind im Gebiet Kanaans weit verbreitet, besonders in trockenen Regionen. Eine leere Zisterne ist kein Wasserbrunnen, sondern ein ausgetrockneter Regenwasserspeicher. Es ist wie ein Grab. Und das ist es, was Mose uns aufmalt. Es ist kein Ort des Lebens, sondern des Todes. Und Josef ist dort, in dieser Grube. Und stell dir die Situation vor. Josef, dieser Teenager, in dieser Grube, in dieser Dunkelheit, und er schaut nach oben zu der Öffnung und er ruft seine Brüder. Brüder, helft mir. Was ist passiert? Was habe ich getan? Hilft mir. Lasst mich hier nicht umkommen. Er ruft nochmal und immer wieder. Seine Stimme hallt, er fleht um Erbarmen und nichts. Und was passiert oben? Josef unten in der Grube. Und der Vers 25 sagt uns, seine Brüder sind oben und sie setzen sich hin und essen. Sie hören ihn, aber sie tun so, als hören sie ihn nicht. Und später bekennen sie selbst in Kapitel 42, wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte. Und Amos sagt, doch um das Verderben Josefs bekümmern sie sich nicht. Herzlosigkeit sitzt oben am Tisch, während das eigene Fleisch und Blut unten leidet. Das ist die Bosheit eines unbekehrten Herzens. Und du siehst diese Herzlosigkeit oder diese Bosheit nicht nur in der Geschichte aus längst vergangener Zeit, sondern das ist das natürliche Fleisch des Menschen, wenn Gott das Herz nicht zerbricht und überführt und erneuert. Schau, erkennst du nicht die Situation wieder in unserem Herrn Jesus Christus? Nur 2000 Jahre zuvor. Er kommt in das Seine und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Sie entkleiden ihn, sie schlagen ihn, sie verspotten ihn als König der Juden. Er ist ein Träumer. Er hängt am Kreuz und sie stehen daneben und schütteln die Köpfe. Siehst du diese Herzlosigkeit, die damals und genauso auch heute noch vorhanden ist und lebt. Du musst nicht weit schauen. Wie viele Videoclips findest du im Internet, in einer U-Bahn oder in einer Stadt, und du findest, wie Handys herausgenommen werden und mitten am helllichten Tage wird ein Mensch beraubt, verprügelt, verschlagen, Mann oder Frau erbarmungslos, und sie liegen da, und auf den Clip siehst du, wie Menschen davonrennen, wie andere das Handy herausnehmen und es aufnehmen. Und die Person liegt auf dem Boden, schreit um Hilfe in Angst, und kaum jemand, wenn überhaupt, keiner ist da, der hilft, der einschreitet. Jeder schaut nur auf sein eigenes Wohl, und kaum jemand bringt sich dazu, dem in Gefahr zu helfen, einem Fremden. Ohne ein neues Herz sagt der Mensch, was geht mich das an? Du siehst die gleiche Härte, die Josef in der Grube begegnet, die gleiche Härte, die Christus am Kreuz trifft, die gleiche Härte, die Gott heute auch in uns und in unserem Leben oft entlarvt. In all dem siehst du Josef als Schattenbild für Christus. Calvin sagt, wenn du diese Familie siehst, verstehst du, warum Gott aus Gnaden Josef nach Ägypten sendet. Wie treffend, nicht wahr? Du siehst, in all dem sind die Brüder nicht zu entschuldigen. Sie tragen volle Verantwortung in dem, was sie tun. Und gleichzeitig siehst du, wie die Vorsehung Gottes Josef aus der Grube befreit und er nun ein Sklave ist. Und versetz dich nur für einen Augenblick in die Situation von Josef. 16, 17 Jahre alt. Wie verwirrt muss Josef gewesen sein? Heute Morgen saß ich noch mit meinem Vater am Tisch. Ich wollte doch nur nach meinen Brüdern schauen. Und jetzt bin ich ein Sklave? Was ist passiert? Was ist passiert? Gottes Souveränität und seine Vorsehung ist oft seltsam. Und vor allem, wenn wir mittendrin sind, verstehen wir selten, was passiert. Und ich glaube, viele von uns können das nachvollziehen. Wie oft fragen wir, wieso nur? Was passiert hier? Aber du siehst hier auch, wie nötig es ist, dass wir einen Retter brauchen und haben. Wie dankbar wir sein dürfen, dass Gott in seiner Vorsehung nicht nur uns zu Christus weist, sondern uns wirklich auch zu Christus führt. Denn wir sind nicht besser als die Brüder Josef und brauchen ein neues Herz, gewirkt durch den Geist Gottes. Und darum, glaube an Christus. Glaube an Christus, das ist doch die Botschaft, nicht wahr? Glaube an Christus, weil Josef auf Christus hinweist und in Christus die Vollkommenheit offenbart ist und in Christus wir einen wirklich wunderbaren Erlöser haben. Christus ist unsere Hoffnung, in dem wir Ruhe für unsere Seele finden, in dem wir Vergebung für unsere Sünden finden, und Christus allein. Und das ist es, wo Josef uns hinführt. Lass uns mit den Versen 29 bis 36 abschließen, mit dem dritten Punkt, um zu sehen, wie es hier weitergeht. Und wir möchten auch einige Anwendungen für uns mitnehmen. Wir möchten hierzu die Lüge der Brüder anschauen. Der Text erklärt uns, wie sie ihre Sünde verheimlichen. Ruben, er konnte Josef nicht retten, er ist jetzt nach Ägypten verkauft. Und als er zurückkommt, ist er schockiert. Er kann seinen Plan nicht umsetzen, um Josef wieder zu seinem Vater zu bringen. Und was sollen sie jetzt tun? Nun, sie schlachten einen Ziegenbock, tauchen den Leibrock in Blut und schicken ihn in ihrem Vater voraus. Und Jakob, er erkennt den Leibrock Josefs. Er vermutet, dass ein Tier seinen Sohn getötet hat. Und die Brüder, sie schauen stillschweigend zu, wie Jakob sich alles zusammenreimt, was er hier sieht in diesem blutbefleckten Ärmelkleid. Und vielleicht tröstet der eine oder andere noch ihren Vater. Aber was für ein Trost ist das? Matthew Henry fasst die Ereignisse schön zusammen, indem er sagt, wenn der Teufel den Menschen gelehrt hat, eine Sünde zu begehen, lehrte ihn danach, sie zu verbergen. Und ich möchte mich vor allem an die Kinder und Jugendlichen, aber genauso auch an uns Erwachsene wenden. Nimmt das wirklich zu Herzen. Nimmt das wirklich zu Herzen. Niemals, niemals zu lügen. Glaube niemals, dass du nur einmal lügst und damit hat sich die Sache erledigt. Stellt euch vor, ihr spielt mit Glasscherben und ihr wisst, ihr solltet das nicht tun und ihr schneidet euch mit der Glasscherbe. Und weil ihr ein schlechtes Gewissen habt, verdeckt ihr natürlich diesen Schnitt. Aber das war nicht gut. Warum? Weil ihr es verdeckt habt und diese Wunde sich entzündet hat und damit viel schmerzhafter und noch schlimmer geworden ist. Das ist Sünde. Ihr versucht sie zu verdecken mit einer anderen Sünde und es wird nur noch schlimmer. Das ist es, was Sünde tut. Und die Brüder Josef, sie tun genau das. Eine Sünde, sie hassen ihren Bruder. Eine andere Sünde, sie verkaufen ihren Bruder. Eine dritte Sünde, sie lügen, um alles zu verdecken. Und diese Sünde hält sie jahrelang gefangen. Stell dir vor, du bist in der Situation dieser Brüder. Wie gehst du nachts schlafen? Ruhigen Gewissens? Immer wieder werden sie an ihre Tat erinnert, wenn sie draußen wieder ihre Schafe hüten in Dothan. Und sie wissen, was in Dothan passiert ist vor vielen Jahren. Wie ihr Vater all die Zeit um Josef trauert, und sie werden immer wieder daran erinnert, was sie getan haben. Sie können niemals ihren Vater sehen, ohne mit geneigtem und traurigem Haupt von ihm zu gehen. Und sie können niemals eine Beziehung zu ihrem Vater aufbauen, weil ein sündiges Geheimnis das verhindert. Die Lüge zerfrisst ihr Gewissen, raubt ihnen Frieden und trennt sie von Gott und ihrem Vater. Sprüche 28 sagt, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Die Lüge ist niemals klein und sie ist niemals allein. Sie ist eine Kette. Einmal darum gewickelt, zieht sie dich weiter und weiter, bis du sie bekennst und aufhörst, oder sie wird dich zugrunde richten. Darum sag die Wahrheit. Sag die Wahrheit, egal wie schwer es auch sein mag. Und das ist eine so wichtige praktische Lektion für uns alle, nicht wahr? Die Wahrheit zu lieben, die Wahrheit zu reden, mag kommen, was will. Und hier ist ein zweiter Punkt. Schau, Jakob, er bevorzugt Josef und viele sagen, der Vater ist schuld. Er hätte es besser wissen müssen. Und natürlich, wir können das nachvollziehen, ist richtig. Jakobs Handeln ist nicht zu entschuldigen. Er ist auch verantwortlich, dass dieser Streit in der Familie vorhanden ist. Jakob selbst war ein benachteiligtes Kind. Er kannte den Schmerz, übersehen zu werden. Und doch wiederholt er genau das gleiche Muster bei seinen eigenen Kindern. Er gibt weiter, was er selbst empfangen hat. Und das ist die ernste Frage an uns alle. Geben wir unseren Kindern oder den Kindern der Gemeinde oder anderen Kindern nur das weiter, was ich von meinen Eltern übernommen habe, weil ich es selbst nicht besser oder anders kenne? oder gebe ich ihn weiter, was Gott in Christus mir geschenkt hat? War Jakob nicht derjenige, der selbst benachteiligt wurde? Ja. Und tut er nicht genau das, was er selbst erlebt hat? Ja. Und schau, Gott bringt uns manchmal an den Punkt, wo wir in gewissen Situationen gewisse Äußerungen aussprechen und plötzlich nehmen wir wahr, genau das haben meine Eltern früher auch immer gesagt. Genau das Gleiche tue ich jetzt auch. Und es kann schmerzhaft sein, denn es zeigt, wir geben unbemerkt weiter, was vielleicht schlecht oder falsch ist. Und natürlich, verstehe es nicht falsch, wenn es etwas Gutes ist, wenn es biblisch ist, dann ist es gut, wenn wir das pflegen und weitergeben. Und ich hoffe und bete, dass viele von uns das auch von unseren Eltern gelernt haben, das, was gut und biblisch ist, weiterzugeben. Wenn wir aber Bevorzugung, Härte, Lieblosigkeit, Ungeduld gelernt haben, ist es nicht gut, das weiterzugeben. Und wir können es auch nicht entschuldigen, indem wir sagen, so bin ich halt, so mache ich das halt. Nein, das ist Sünde. Das ist Sünde. Und hier müssen wir uns vor Augen halten und nicht vergessen, als Kinder Gottes oder als Kind Gottes bist du nicht gebunden, das weiterzugeben, was du erlebt hast. Das Kreuz macht uns frei. Wir haben die Vergebung in Christus. Wir haben Größeres empfangen, als wir verdient haben. Und du darfst deinen Kindern, deinem Nächsten und deinen Freunden das Evangelium weitergeben und nicht deine Vergangenheit. Das ist so eine wichtige Lektion für uns alle. Und lass uns den dritten Punkt noch kurz anschauen. Und hier möchten wir einen Schritt zurücktreten, um auch Gottes souveränes Handeln zu sehen. Schau, in all dem, was hier passiert, ist der Mensch für sein Handeln verantwortlich. Er wird nicht gezwungen, so zu handeln. Er handelt so. Und beachte auch, wie in Gottes Vorsehung Gott das Volk Israel durch diese Ereignisse nicht nur zu einem großen Volk macht, zu einer großen Nation, sondern wie Gott auch dabei ist, das erste Mal Liebe in dieser von Streit zerrissenen Familie zu wirken. Die Situation verändert sich von diesem Punkt an, nicht wahr? Josef, er ist ein Schattenbild, ein Typus für Christus. Wir haben das letzte Mal schon gesehen und heute wieder. Er ist der Unschuldige, der verraten und verkauft wird und durch sein Leiden Rettung bringt. Er führt uns zu Christus. Und er ist auch ein Beispiel für dich und mich. So wie Josef seiner selbst sterben musste, damit er Frieden mit dem Nächsten hat, so musst auch du deiner selbst sterben, damit du Frieden mit Gott in deinem Nächsten hast. Jesus sagt oder ruft uns auf, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm zu folgen. Und was bedeutet es, das Kreuz auf sich zu nehmen? Nun, es bedeutet, mit Christus zu sterben. Und das sehen wir hier auch in Josef. Und vor allem in Christus. Und diese Geschichte Josef zeigt uns, wie Gottes geheimer Ratschluss selbst in den dunkelsten Zeiten und die dunkelsten Taten der Menschen umfasst und letztendlich für seine Kinder zum Guten führt. Amen.